Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Schreiben oder nicht schreiben, darum geht's gleich mit der Schriftstellerin Julia Frank, die kürzlich ihr Archiv dem Deutschen Literaturarchiv in Marbach übergeben hat. Und was die Gründe dafür sind und wie sowas abläuft, darüber sprechen wir gleich.
Adventskalender.
Ich verschenke einen großen Roman über Liebe und Schuld, die Julian Barnes in Die einzige Geschichte aufgeschrieben hat. Das Ganze beginnt im miefigen Großbritannien der 1960er Jahre. Wir lernen den 19-jährigen Paul kennen, der sich in Susan verliebt. Sie ist fast 30 Jahre älter und verheiratet. Und Paul fühlt so stark, wie man es eben nur bei dieser allerersten Liebe im Leben fühlen kann. Susan ist wirklich die Frau fürs Leben. Allen Hindernissen dieser Amour-Fou zum Trotz. Für mich liegt das Besondere daran, dass Barnes ein seltenes Kunststück schafft. Es gelingt ihm nämlich, über eine große Liebe zu schreiben, ohne in einer einzigen Silbe kitschig zu sein. Und es gelingt ihm auch, vom Leid zu erzählen, das ja zwingend zur Liebe dazugehört, ohne es zu verklären. Am Ende ist es ein schonungsloses Buch über zwei Menschen, die sich finden, die alles geben wollen und sich am Ende doch verlieren. Weil das Ganze aus unterschiedlichen Erzählperspektiven passiert, macht das Buch für mich ebenso bewegend wie auch verstörend. Ich schenke das Buch meiner besten Freundin Marie, die mich seit mehr als 20 Jahren in meinem Leben begleitet, tatsächlich in guten wie in schlechten Zeiten. Und ich weiß von ihr, dass auch sie sich schon häufig eine Frage gestellt hat, die Barnes uns ganz am Anfang des Buchs so beiläufig hinwirft, nämlich: Würden Sie lieber mehr lieben und dafür mehr leiden oder weniger lieben und weniger leiden? Und mir hat dieser Roman noch einmal sehr bewusst gemacht, dass wir die Antwort darauf in unserem Leben nicht in der Hand haben, so sehr wir uns das vielleicht auch wünschen. Und deshalb ist für mich die Quintessenz des Romans: Die Liebe mag das Leben aufregend und auch schön machen, erträglich wird es aber nur, wenn man Freunde hat. Und diese Liebeserklärung an eine Freundin, die klingt bei mir kitschig. Julian Barnes kann sie sehr viel schöner formulieren, als ich es je könnte, und deshalb verschenke ich diesen Roman an Marie.
Unser Kollege Martin Meyer verschenkt Julian Barnes großartigen Roman Die einzige Geschichte. Aus dem Englischen übersetzt hat das Buch Gertraude Krüger. Erschienen ist es bei Kiepenheuer und Witsch für 22 Euro. Ende November kam eine Meldung, bei der wir hier in der Redaktion ein bisschen gestutzt haben. Da hieß es, die Schriftstellerin Julia Frank übergibt ihr Archiv dem Deutschen Literaturarchiv in Marbach, also Briefe, Korrespondenzen mit dem Verlag, Essays, Übersetzungen, aber auch die Manuskripte von erfolgreichen Romanen wie Die Mittagsfrau, für den Julia Frank 2007 den Deutschen Buchpreis bekommen hat und der in 37 Sprachen übersetzt wurde. Gestutzt haben wir bei dieser Nachricht, vor allem weil Julia Frank erst 49 Jahre alt ist, und ich bin gespannt, was sie zu diesem Schritt bewegt hat. Hallo, herzlich willkommen.
Guten Morgen, herzlich willkommen auch an Sie.
Wie ist denn das? Bietet man diesen Archivaren in Marbach da seine Sachen an oder wird man da gefragt?
Man wird schon gefragt. Das ist allerdings natürlich, je nach Lebenssituation gibt es unterschiedliche Auslöser oder Gründe, warum man sich dann dazu entschließt. Es gibt auch Schriftsteller, die bauen sich in ihren Villen oder Wohnungen eigene Altare und Archive auf. Für mich war das tatsächlich immer in den letzten Jahren eine drängende Platzfrage auch, wohin mit all den Belegexemplaren, mit all den Plakaten, mit all den Manuskripten. Das hat im Laufe der Jahre, haben allein die Materialien über einen großen Raum gefüllt. Und als ich kürzlich, das war Ende letzten Jahres, umzog und in eine deutlich kleinere Wohnung umgezogen bin, war klar, ich muss mich von ganz vielen dieser Dinge, dieser Materialien trennen, habe auch vieles verschenkt, an Bibliotheken gegeben. Aber ein Großteil gerade der Manuskripte und der Belegexemplare hat Marbach dann dankenswerterweise übernommen.
Könnte man sowas theoretisch auch rückgängig machen und sagen, ach, ich möchte es mir gern nochmal angucken, kann ich das mal wieder ein halbes Jahr ausleihen?
Nein, aber man hat natürlich jederzeit Zugriff auf diese Dinge und kann jederzeit nach Marbach fahren und sich dort in die eigenen Manuskripte wieder einlesen, wenn man das denn möchte. Und ich habe zum Beispiel bislang Tagebücher oder auch private Briefkorrespondenzen noch nicht nach Marbach gegeben.
Jetzt haben Sie aber neulich, habe ich gesehen, in Marbach auch an einer Veranstaltung teilgenommen, die hieß Schreiben oder Nichtschreiben. Und Sie haben ja auch schon lange keinen neuen Roman veröffentlicht. Da habe ich mich schon gefragt, ist das jetzt irgendwie, will die die Sachen einfach nicht mehr haben? Schließt sie damit auch das Schreiben ab? Ist das auch, muss man das befürchten als Leser ihrer Bücher?
Nein, das muss man, glaube ich, nicht befürchten. Ich schreibe immer. Ich glaube, es gibt wenige Schriftsteller, die sich aussuchen können, ob sie schreiben oder nicht schreiben. Das Schreiben ist tatsächlich eine Art Notwendigkeit, eine innere. Aber die Öffentlichkeit hat mir, muss ich sagen, im Laufe der 10, 15 sehr erfolgreichen Jahre auch sehr zugesetzt. Die Öffentlichkeit ist ein unfassbarer Zeitdieb, ein Konzentrationsdieb, und letztlich natürlich auch die Konfrontation mit Öffentlichkeit für einen so schüchternen Menschen wie mich.
Was meinen Sie mit Öffentlichkeit? Die Kritik, die Leser, die Lesungen, der ganze Literaturbetrieb?
Zum einen sind es tatsächlich Lesungen vor einem Publikum mit 100 oder 400 Menschen. Das sind Situationen, denen ich im Laufe der Jahre entgegenwuchs, aber Sie können sich kaum vorstellen, mit welchen zitternden, schlotternden Knien ich in den ersten Jahren jede dieser Bühnen betreten habe und es nie genossen. Auch wenn ich dann versuche, mich ganz auf das Gespräch jeweils mit dem Moderator, mit dem Publikum zu konzentrieren, ist das fern jeden Genusses, also diese Form des auf die Bühne steigens, sich einer Öffentlichkeit, als Person sich einer Öffentlichkeit auszusetzen, das verursacht in mir wahnsinnige Ängste. Und da bin ich, glaube ich, auch nicht allein. Es gibt Schriftsteller wie Feridun Çaymoğlu, der hat mal zu mir ganz lachend frei gesagt, ich bin eine Rampensau. Klar, es gibt
der macht
Schriftsteller,
ja auch 80
die genießen
Lesungen
das.
Genau. Im Jahr, genau.
Genau.
Hm.
Aber ich habe das nie genossen. Und dazu kommt natürlich, klar, die Kritik, die ist auch zum Teil entsetzlich und setzt einem zu. Ich bin nicht jemand, der da ganz cool damit umgehen kann und sagt, ich lese das alles nicht, zumal man wird darauf angesprochen, man wird von Lesern wie auch von Moderatoren auf bestimmte Kritiken angesprochen. Das kann Einigkeit lassen. Da die Literatur das Subjektivste, das Individuellste, das Eigentliche ist, dass man von sich nach außen gibt, ist auch jede Kritik so treffend, wie sie gemeint ist, und zwar persönlich treffend. Das hat nichts mit ihrer inhaltlichen Qualität zu tun und auch nichts mit der inhaltlichen Qualität des Buches, um das es geht, sondern mit der öffentlichen Zurichtung der Person, die dahinter steht.
Sie sind ja sehr beliebt beim Publikum und bei den Buchhändlern und haben aber bei dem letzten Roman, muss man sagen, wirklich auch nur bei dem, bei Rücken an Rücken, da wurde ja auch wirklich so unter der Gürtellinie, fand ich, als ich das jetzt nochmal gelesen habe, sehr, sehr ausgeteilt. Dann gibt es ja Leute, die sagen, naja, wenn man schon was veröffentlicht, muss man sowas auch aushalten können. Aber in den letzten Jahren hat man oft den Eindruck, dass da auch die Kritik, gerade auch bei weiblichen Schriftstellerinnen, oft übers Ziel hinausschießt. Gibt es da für Sie auch eine Grenze, wo Sie, haben Sie ja gerade schon gesagt, man muss offenbar nicht alles aushalten.
Ja, man kann gar nicht alles aushalten und man zieht sich dann eben einfach noch weiter zurück und zögert tatsächlich mit dem Veröffentlichen und das macht etwas in einem. Tatsächlich ist man anders als beim Film oder in der Musik, die immer als Ensemble auftreten, ist man als Autor ganz allein. Es ist niemand sonst für ein Buch verantwortlich. Jede Kritik trifft unmittelbar in den eigenen Kopf, ins eigene Hirn, in die Hand des Schreibenden.
Aber man kann es auch nicht lesen, oder?
Es gibt Schriftsteller, die daran vorbeileben und nicht lesen, was über sie geschrieben wird. Haben mir einige Kollegen, vor allem Männer, auch immer wieder in den letzten Jahren beteuert, dass sie das einfach gar nicht machen. Aber es geht natürlich auch nicht nur Frauen in der Öffentlichkeit schlecht, auch Männer werden angefeindet. Wir erinnern uns zum Beispiel an Christian Kracht vor 2, 3 Jahren. Da gab es dann tatsächlich eine Art öffentliche Debatte. Dann springen andere Feuilletonisten dem Schriftsteller, dem geliebten Schriftsteller zur Seite und verteidigen ihn oder auch der Verleger in dem Fall. Das alles kann man als Schriftsteller gar nicht kontrollieren. Man kann nur seinen Text schreiben, man kann sich nur zurückziehen und sich auf das konzentrieren, besinnen, das die eigentliche Arbeit ausmacht, das Schreiben selbst.
Aber haben Sie nicht auch den Eindruck, das ist was, was ich mich manchmal frage, dass das immer personenbezogener wird, diese negative Kritik, und dass es auch häufig so ist, und wir haben vorher so überlegt, bei Judith Herrmann war das auch so, dass sie vorher wahnsinnig gelobt wurde, dann hieß es irgendwie beim zweiten Buch, schrieb Edo Rehns zum Beispiel, sie hat zwei Probleme, sie kann nicht schreiben und sie hat nichts zu sagen. Also das ist ja quasi die Vernichtung einer, genau, einer Schriftstellerin. Und könnte das nicht auch sein, man hat manchmal den Eindruck, die Kritiker bestrafen sich für ihre eigene Begeisterung, die sie beim ersten Buch hatten, und da muss jemand auch so ein bisschen vom Sockel gestoßen werden.
Ja, es gibt natürlich unglaublich komplexe Dynamiken aus Missgunst, Neid, die immer dann eintreten, wenn ein Schriftsteller mit einem Buch besonders erfolgreich war oder zu werden droht. Das habe ich in meiner Entwicklung auch schon bei der Mittagsfrau bemerkt. Da waren die Kritiken auch heftig. Und mir war vollkommen klar, dass jedes Buch, das als nächstes erscheinen würde, es sehr schwer haben würde bei der Kritik. Einfach weil der Neid, die Missgunst und der Affekt gegen ein solch erfolgreiches Phänomen enorm sind. Und das nimmt dann tatsächlich eine Dynamik an, die wird von keinem Einzelnen lanciert. Da gibt es keinen Dirigenten in dieser Hinrichtung, die dann geschieht, sondern das ist ein kultureller Reflex. Vielleicht hat das was mit einem kulturellen Reflex gegen Frauen zu tun. Das können wir uns immer wieder fragen. Auch unter den Dirigentinnen gibt es nur ganz wenige Frauen. Unter den Regisseurinnen gibt es nur ganz wenige Frauen. Überall dort, wo Frauen das Wort haben, wird deren Wort, deren Macht, die damit entstehen könnte, natürlich angefeindet, unterwandert, zerschlagen nach Möglichkeit.
Fängt das nicht auch schon eigentlich mit diesen Zuschreibungen an? Ich erinnere mich noch, als Sie angefangen haben, Sie waren zwar nicht total mit diesem Stempel belegt, aber da gab es ja dieses Fräulein-Wunder-Phänomen, und damit macht man ja Frauen eigentlich auch schon ein bisschen handhabbarer, greifbarer. Damit fängt auch die Misere eigentlich schon an.
Ja, dagegen können wir uns natürlich nicht wehren. Also wir sind Frauen, wir wollen auch, oder ich zumindest, möchte auch eine Frau sein, auch bleiben. Und natürlich können wir uns nicht dagegen wehren, dass unsere Gegenwart vor allem aus Bildern besteht. Wir sind auf Fotos, im Fernsehen, überall, im Internet, überall sichtbar und werden danach beurteilt, wie wir aussehen. Jeder Schriftsteller, ob Mann oder Frau, nimmt möglichst gute Fotos von sich, oder die Presseabteilung der Verlage nimmt die möglichst besten Fotos, sodass jeder darauf gut aussieht, Mann wie Frau, oder halbwegs gut aussieht. Denn Frauen wird es dann natürlich zum Vorwurf gemacht, und das heißt, sie sieht gut aus, also klar hat sie Erfolg, klar will ein Verlag die Bücher dieses jungen Fräuleins drucken, weil sie ja gut aussieht. Und dann gucken wir uns doch mal an, wie sie aussehen. Da hat selbst die Emma, muss man schändlicherweise sagen, damals mitgemacht und hat einen ganzen Parcours, so ein Panorama von weiblichen Schriftstellerporträts in ihrem Heft auf einer Doppelseite abgedruckt und sie untertitelt mit jeweils passenden Ausdrücken, die diesen Frauentypus zusammenfassen sollten. Die Verwegene, die Wilde, die Abenteuerin, die Naive. Das hatte nichts mit der Literatur zu tun, nur mit dem Porträt. Und es war nicht bildkritisch gedacht.
Na, da bleibt noch einiges umzudenken und zu tun. Und jetzt nehmen Sie sich da so raus, aber gibt es denn für die Leser, für Ihr Publikum schon noch sowas wie Hoffnung, dass wir mal wieder einen Roman von Julia Frank lesen dürfen?
Doch, ich glaube ja. Ich glaube, es sind zwei Julia Franks. Die eine ist die, die wirklich diese Bücher schreibt und die dafür oft Jahre braucht der Entwicklung. Und ich bin einfach, auch das gehört zu jedem Schriftsteller-Dasein dazu, ich bin in meinem Leben auch immer wieder mit Manuskripten gescheitert und habe Manuskripte, von Anfang an war das so, habe Manuskripte nach 50, 60, 70 Seiten verworfen, eine Pause eingelegt, andere Dinge gemacht, geschrieben und wieder neu angefangen. Und diesem Prozess folgend bin ich trotzdem guter Dinge, dass da ein Roman entsteht, der vielleicht eines Tages von der anderen Julia Franck der Öffentlichkeit freigegeben wird. Die andere Julia Franck ist diejenige, die diese Schreibende beschützen muss. Und das ist gerade nach den Erfahrungen der Öffentlichkeit dieser erfolgreichen 15 Jahre sehr, sehr schwer, da den richtigen Moment zu finden und zu sagen, jetzt halten wir uns für und das Buch für stark genug, um das erneut zu wagen.
Also ich bin gespannt, ich werde es auf jeden Fall lesen, Julia Franck. Danke für dieses Gespräch. Und die Bücher von Julia Franck, die es schon gibt und die wir schon lesen können, wie Die Mittagsfrau oder Rücken an Rücken, die sind beim Fischer Verlag erschienen. Lesen macht glücklich, schlau und einfühlsam und deshalb sollten vor allem Kinder so viele Bücher lesen, wie sie wollen. Weil aber nicht alle Kinder an Bücher rankommen, zum Beispiel weil ihre Eltern kein Geld dafür haben, haben die Berliner Buchhandlungen Buchbox sich eine Geschenkidee ausgedacht. Kinder aus dem SOS-Kinderdorf, der Jugendhilfe Marzahn und anderen Einrichtungen haben ihren Buchwunsch in einer Sprechblase aufgeschrieben und die kann man sich in einer Buchbox vom Weihnachtsstrauß pflücken und erfüllen. Frau Gethiele hat sich die Aktion vom Erfinder selbst erklären lassen.
Wir kommen in die Buchhandlung rein und sehen diesen Tisch mit einem Strauß drauf aus Tanne und da hängen Sprechblasen mit den Kinderwünschen.
David Mesche ist einer der Inhaber der Buchboxläden. Er steht in einem seiner Buchgeschäfte in der Greifswalder Ecke Hufelandstraße in Berlin-Prenzlauer Berg. Genau vor dem Tisch mit dem Weihnachtsstrauß der Aktion Leuchtende Kinderaugen, der zwischen Büchern, Weihnachtskarten, Radiergummis und kleinen Spielzeugen steht.
Die Kundinnen und Kunden können sich dann eine Sprechblase aussuchen. Da steht zum Beispiel drauf Monster Hotel. Da steht auch gleich der Preis drauf, dass man sehen kann, was so in das eigene Budget fällt, was man gerne spenden möchte. Oder da stimmt doch was nicht. Das ist auch ein konkreter Kinderwunsch von einem Kind, Mario.
Wem bereiten Sie denn leuchtende Kinderaugen? Also was für Kinder sind das, denen Sie Bücherwünsche erfüllen?
Das sind benachteiligte Kinder und Jugendliche aus verschiedenen Einrichtungen. Zum Beispiel gibt es einen Integrationskindergarten aus Neukölln. Die wünschen sich von uns Bücher für ihre Gruppen. Die packen die dann gemeinsam mit den Kindern aus, kurz nach Weihnachten. Und so kann man da die Lesekompetenz bei den Kindern erhöhen.
Außerdem in diesem Jahr dabei ein SOS-Kinderdorf, Wohneinrichtungen der Albert-Schweitzer-Stiftung, die Kindern familienähnliche Strukturen bieten und WGs für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Marzahn-Hellersdorf. Kinder wie Mario, Alia, Ibrahim oder Serina bekommen zu Weihnachten normalerweise kein Buch geschenkt. Aber dass ein Buch unter dem Weihnachtsbaum etwas ganz Besonderes sein kann, das erfahren sie durch die Aktion Leuchtende Kinderaugen. Sie haben ja hier zwei Pakete liegen. Das sind schon richtig schön eingepackte Bücher.
Ja, also hier hat der Schenker, der heißt Johann, und der hat dem Leroy geschrieben, lieber Leroy, wir wünschen dir schöne Weihnachten. Viel Spaß mit Paw Patrol, die wir auch gerne mögen. Dann gibt es noch eine zweite Karte. Liebe Miriam, wir wünschen dir alles Gute zu Weihnachten. Viel Spaß mit der Eiskönigin, die wir auch sehr lieben. Ja, das hat eine ganze Familie geschenkt.
Manchmal haben die sozialen Einrichtungen, die von der Buchbox unterstützt werden, schon eigene Buchideen oder die Kinder wünschen sich ein Buch zu einem ganz bestimmten Thema.
Auf den Wunschzetteln steht manchmal drauf, das Kind mag Bücher, in denen Pferde vorkommen oder in denen ein Einhorn vorkommt oder was gerade angesagt ist. Und da können unsere Kinderbuchhändlerinnen dann natürlich loslegen und überlegen, was gut passt und was ein neues Buch vielleicht ist, was auch noch nicht vorhanden ist.
Insgesamt gut 150 Bücherwünsche sind da zusammengekommen. Und die hängen jetzt, in kleine Sprechblasen geschrieben, an den weihnachtlichen Tannensträußen in den 4 Buchboxläden. Die Sprechblasen für die kleineren Kinder gehen am schnellsten weg. Darum suche ich mir das Kärtchen einer Jugendlichen aus.
Alia, 16 Jahre alt und...
Die wünscht sich, ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke.
Das Buch von Joachim Meyerhoff liegt schon in einem Schrank bereit. Jetzt darf ich mir, wie alle anderen auch, draußen aus dem Postkartenständer eine Grußkarte aussuchen.
Also, liebe Alia, ist die jetzt aus so einer Jugend-WG? Alia, wahrscheinlich.
Aus so einer Wohngemeinschaft.
Ich wünsche dir einen wunderschönen Weihnachtsabend.
Jetzt müssen wir das da irgendwie dran machen.
Dann bezahle ich das jetzt noch und dann kommt dieser Zettel, der kommt dann weg, ne?
Genau, der kann dann weg. Wir haben jetzt das schön eingepackt und die Postkarte oben raufgeklebt.
Und sie hatte sich das gewünscht wahrscheinlich, nehme ich an, das Buch.
Also das klingt wirklich so, als ob sie speziell dieses Buch haben wollte. Ich glaube, das ist eine leidenschaftliche Leserin.
Die Weihnachtsaktion der Berliner Buchbox Buchhandlungen, Frauke Thiele berichtete.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Als schonungslose Ethnologin ihrer selbst bezeichnet sich die französische Schriftstellerin Annie Ernaux, die in ihrem Werk das eigene Leben genau seziert. Kürzlich war sie bei uns in der Lesart zu Gast und hat über das Buch gesprochen, das jetzt in deutscher Übersetzung erschienen ist und in dem es um ihre Mutter geht.
Was für mich absolut frappierend zu sehen ist, wie meine Mutter in gewisser Weise Literatur geworden ist. Durch die Lektüre. 30 Jahre sind vergangen. Dieses Buch hat so viele Leser gefunden. Es hat sich im Grunde so eine Gemeinschaft gebildet. Und durch diese Gemeinschaft der Lesenden existiert meine Mutter. So empfinde ich das. Ich kann sagen, es ist in die Seele eingegangen, in die Sprache. Und nicht nur meine, sondern auch die der Menschen, die dieses Buch gewählt haben zu lesen. Ich habe einen Abstand gewonnen, aber ohne das Buch hätte ich das Gefühl gehabt, ohne es zu schreiben, ich hätte meine Mutter begraben. Und das ist absolut nicht der Fall.
J'aurais eu le sentiment que j'avais enterré vraiment ma mère, ce qui n'est pas le cas.
Die französische Schriftstellerin Annie Ernaux, die kürzlich bei uns in der Lesart zu Gast war. Und das vollständige Interview können Sie auch bei uns im Internet nachhören. Und wie das Buch jetzt eigentlich aus Kritikersicht ist, das wird uns Helmut Böttiger jetzt verraten. Und was für einer Frau erzählt denn Annie Ernaux? Also wer ist ihre Mutter? Was zeichnet dieses Leben aus?
Ja, dass der Titel Eine Frau heißt und nicht Meine Mutter, ist schon sehr bezeichnend. Die Mutter, diese Frau, ist der Autorin ferngerückt. Das ist eine Frau aus einfachsten ländlichen Verhältnissen in der Normandie, deren Lebensglück war, was sie sich vorstellen konnte, dass sie von einem Fabrikmädchen zu einer kleinen Ladenbesitzerin wird mit einem Gastronomieausschank. Und das ist der soziale Aufstieg, der ihrem Horizont, ihren Wünschen entsprach. Und sie hat es dann in gewisser Weise zu etwas gebracht, aber es ist natürlich aus der Außensicht und die Sicht der Tochter ist eine Außensicht relativ banal, wenn man studiert hat, wenn man ins akademische Milieu eingetreten ist, das Leben einer französischen Bürgerin in dieser kultursoziologischen französischen Bürgerschicht führt, dann ist der Abstand sehr groß und sie beschreibt eigentlich ihren eigenen Abstand zum Leben ihrer Mutter, diese proletarischen Verhältnisse, die einfachsten Verrichtungen und das Lebensgefühl, das ja fremd geworden ist, wo man kleine Rituale hat, aber eigentlich wortlos versucht, das Leben so zu nehmen, wie es ist und kleine Freuden daraus zu ziehen. Das vor allem der Abstand der Autorin zu ihrer Mutter ist sehr bezeichnend in diesem Buch.
Das heißt, sie schaut schon wie eine Soziologin darauf oder ist sie auch noch involviert und Sie sagen, sie beschreibt diesen Abstand dazu. Das heißt, sie kommt auch irgendwie drin vor.
Ja, wie sie drin vorkommt, das ist im Laufe dieser knapp 100 Seiten das Spannende. Man merkt am Anfang, sie beschreibt die Beerdigung ihrer Mutter. Sie ist gerade eben gestorben, als sie anfängt, über ihre Mutter zu schreiben. Da versucht sie, das ganz nüchtern festzuhalten, was da eigentlich passiert. Und man merkt in jeder Zeile, dass sie versucht, ihre eigenen Gefühle rauszuhalten. Also tatsächlich von außen drauf zu gucken, was passiert da eigentlich. Und die wenigen Momente direkter Rede, wenn es so Reden gibt vom Totengräber, wie er das jetzt in die Erde macht, wie man da Erde drauf schaufelt. Diese wenigen Einsprengsel direkter Rede wirken dann wie verstörende Brocken aus der Realität, wo Gefühle mitschwingen, die sie eigentlich von sich fernhalten will, um zu beschreiben, was ist das für ein mir fremd gewordenes Leben. Und man merkt, es ist auch wieder ein sehr schlankes Buch von Annie Ernaux, aber jeder Satz scheint sehr aufgeladen zu sein, weil sie vieles ausspart. Sie versucht, ihre eigenen Gefühle auf die Schliche zu kommen. Das ist ihre Mutter, das ist die Frau, die die größte Rolle in ihrem Leben gespielt hat, die einzige Frau, die ihr wirklich was bedeutet hat. Und durch diese Fremdheit hindurch versucht sie, sich begreiflich zu machen, was das eigentlich ist, was sie an diese Mutter bindet. Aber im Vordergrund steht der soziologische Abstand, und das ist ja sehr aktuell. Also in den letzten Jahren gab es ja den großen Bestseller von Didier Eribon, Rückkehr nach Reims, wo er genau das beschreibt. Und Didier Eribon beruft sich auf Annie Ernaux, die schon in den 80er Jahren diese Kluft des sozialen Aufstiegs beschrieben hat, wenn man aus der Unterschicht kommt, plötzlich ins akademische Milieu eintritt und das wie ein Verrat an der eigenen Klasse wirkt.
Und zu, wenn man schaut, was in Frankreich politisch gerade los ist und wie aufgeregt die Menschen sind, dann passt das ja auch sehr, diese Auseinandersetzung, nicht?
Ja, also man merkt, die Selbstverständlichkeiten brechen weg. Natürlich, das merkt man auch in dieser Beschreibung der 80er Jahre, Leute auch in den entlegensten Regionen haben ganz selbstverständlich kommunistisch gewählt. Das war einfach eine Form von Klassenbewusstsein, wie immer man das auch genauer definiert. Und diese Selbstverständlichkeit ist jetzt nicht mehr da. Die wählen jetzt rechtsradikal. Und diese Entfremdung von der eigenen Sozialisation, die wird gespiegelt durch diesen Abstand der Bildung. Und die berührendsten Momente sind für mich die gewesen, als Annie Ernaux beschreibt, wie ihre Mutter eigentlich auch sich an die bürgerlichen Schichten anpassen möchte, wie sie versucht, so bestimmte Sprechweisen zu übernehmen, um dazuzugehören. Und gleichzeitig, als sie dann nach dem Tod ihres Mannes bei ihrer Tochter wohnt, in so einer Trabantenstadt vor Paris, da merkt sie, dass sie mit diesem Leben überhaupt nichts anfangen kann, wie fremd ihr das ist. Und im Elternhaus von Annie Ernaux gab es keine Bücher, aber einmal, als die Mutter ein Buch anfasste, hat sie sich vorher die Hände gewaschen. Und dieses sich die Hände waschen, bevor man ein Buch anfasst, da ist das ganze Drama des sozialen Aufstiegs, der sozialen Sehnsucht und das, was die Tochter erreicht hat, drin enthalten.
Der ja dann auch was Allgemeingültiges hat und jetzt nicht nur in Frankreich interessant ist.
Ja, dieser Titel Eine Frau verweist ja schon auf das Allgemeine. Es ist etwas, eine sehr interessante Mischform. Also das thematisiert Annie Ernaux selber, was sie da eigentlich tut. Es ist unterhalb der Schwelle dessen, was man gemeinhin als Literatur bezeichnet. Aber es ist ein eminent literarischer Zugang, vor allem in der Technik der Aussparungen, des Herausholens bestimmter treffender Details. Und das geht beim Lesen schon unter die Haut.
Helmut Böttiger über Eine Frau von Annie Ernaux, aus dem Französischen übersetzt von Sonja Fink, erschienen in der Bibliothek Suhrkamp für 18 Euro. Freitags gibt es bei uns immer Buchempfehlungen direkt aus der Buchhandlung. Heute also geradezu nochmal Last-Minute-Tipps für den Gabentisch. Heute aus der Buchhandlung Hansen und Kröger in Wiel. Und dort bin ich mit Mike Altwiger verbunden. Guten Tag, Herr Altwiger.
Ja, hallo.
Sie leiten ja die literarischen Expeditionen ins Buchreich, so heißt das auf Ihrer Homepage. Und da gibt es auch den Buchtalk, wo Sie nicht nur zum Beispiel den neuen Roman von Max Annas vorstellen, sondern auch die Bibel. Was ist denn das für eine Aktion, dieser Buchtalk?
Der Buchtalk war eine Erfindung, die in Zusammenarbeit mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels und einer Düsseldorfer Agentur namens 59 Plus entstanden ist. Und die wollten Bücher für alle Menschen irgendwie online bringen und haben dann angefangen, Buchhändler zu suchen, die das mitmachen und da Bücher empfehlen. Und einer davon war irgendwann ich und irgendwann war ich der Einzige, der das noch machen wollte. Und seitdem mache ich das halt regelmäßig. Und das mit der Bibel war zum Lutherjahr in einer wunderschönen Kirche in Düsseldorf, wo wir aufgezeichnet haben. Und es war sehr, sehr stimmungsvoll.
Passt ja jetzt auch zu Weihnachten eigentlich ganz schön. Aber dadurch sind Sie ja auch immer drin und im Laden sowieso, haben wahnsinnigen Überblick. Für uns haben Sie drei Bücher ausgesucht. Eins davon habe ich mich gefragt, ob das ein Buch für so Sesselleseabenteurer ist. Also die, die gar nicht rausgehen, um Abenteuer zu erleben, sondern lieber davon lesen. Der Goldene Atlas, was ist denn das?
Ja, der Goldene Atlas ist genau das, was Sie gerade schon angedeutet haben. Ich bin auf das Buch gestoßen, weil ich eigentlich ein Faible für verrückte Lebensgeschichten bei Autoren habe. Und Edward Brooke Hitching, der Autor dieses Goldenen Atlas, der hat so eine verrückte Lebensgeschichte. Der ist Sohn eines Antiquars. Dann hat er als Eisverkäufer gearbeitet. Hat als Journalist eine Zeit lang auch gejobbt und ist mittlerweile preisgekrönter Dokumentarfilmer. Und wie, glaube ich, alle kleinen und großen Jungs hat er sehr früh ein Faible für Karten und Kartografie bei sich entdeckt. Und ich finde ja auch, dass Karten, und deswegen ist dieses Buch auch so betörend, die riechen nach Abenteuer, nach Schatzjägerei. Und so, finde ich, ist dieses Buch, der Goldene Atlas, das beste Männerfamiliengeschenk, was man zu Weihnachten machen kann. Denn hier können auf dem Sofa Großväter, Väter, Söhne, aber natürlich auch alle Frauen und Mädchen mit den Wikingern nach Amerika reisen, mit Marco Polo nach China, mit Kolumbus Amerika wieder entdecken. Sie können Pirat sein mit Francis Drake, mit Humboldt nach Südamerika gehen und mit Shackleton den Südpol erobern. Und das Ganze unterstreicht der Autor mit einer Fülle von traumhaft schönen Karten, Gemälden und Fotografien, die er überall auf der Welt aufgespürt hat. Und man sollte, wenn man da auf dem Sofa sitzt, wirklich das imaginäre Segel setzen und mit dem Goldenen Atlas durch Raum und Zeit und viele spannende Abenteuer reisen.
Also wer es schnell noch irgendwo findet, die Feiertage sind gerettet, wird garantiert nicht langweilig mit diesem Buch. Ich nehme an, auch mit dem nächsten, Karin Nolle, Ollis Fest, in einem Verlag, den ich gar nicht kannte, Edition 5, was ist das?
Edition 5 ist ein Verlag, der ein kleiner Verlag, der seit vielen, vielen Jahren ein herausragendes Programm jedes Halbjahr präsentiert. Und in diesem Jahr ist ein Buch dabei, das die Verlegerin des Verlages selber geschrieben hat. Und das ist ein Buch, das gerade jetzt in die Weihnachtszeit, aber auch in das gesamte restliche Jahr perfekt passt, weil es darum geht, was ist Glück und wie finden wir das oft im Kleinen. Und es wird durchgespielt an einer kleinen Schafherde irgendwo an der Nordseeküste. Und einmal im Jahr bringt ihr Hirte sie auf die Dorfwiese, wo alles wirklich ganz anders ist als in den Dünen, wo sie sonst lebt. Das Gras ist irgendwie saftiger und mitten auf dieser Wiese steht eine schattenspendende Jahrhunderte alte Linde. Und wir lernen drei junge Schafe kennen, Olli, Gabi und Elvira, und das ist ihr erster Ausflug zum Dorfanger, ihr erstes Grünfest, wie es im Buch heißt. Und während die restliche Herde da so fröhlich vor sich hingrast, entdecken Gabi und Elvira den Mangold in Nachbars Garten, den sie auch direkt genüsslich wegfuttern. Und Ollis Weg, der führt zu Bruno, dem weisen Schafsbock, der lebenskluge Geschichten zu erzählen weiß, und von dort direkt zur Linde, wo das Glück in einer ganz besonderen Form wartet, dass sie dann natürlich mit Mensch und Tier teilen wird. Es ist ein lebenskluges, ein weises, ein sehr leises Buch, das man, wie ich finde, nie vergisst. Es ist das ideale Mitbringsel für jede Gelegenheit. Ich finde, man sollte eigentlich immer ein Ollis Fest im Haus haben, und um im Notfall darauf zurückgreifen zu können. Dieses kleine, schmale Buch ist wie Seelenmedizin, möchte ich geradezu sagen. Man möchte sich mit den Schafen auf der Wiese kugeln vor Glück und hofft, dass diese Geschichte niemals aufhören wird.
Und dann begeistern Sie sich noch, das müssen Sie leider jetzt kurz uns erklären, warum, für Simone Lappert der Sprung.
Ja, das ist für mich wirklich ultimativ der beste Roman, und wer den verschenken will, der kommt um den Sprung nicht herum. Das ist die Geschichte von Manu, die auf einem Dach steht und alles sieht nach einem Selbstmordversuch aus. Sie tobt und sie brüllt, und wir begleiten nun auf den folgenden Seiten aber gar nicht Manu und auch nicht die Geschichte, wie das dahin geführt hat. Das lesen wir eher so en passant, sondern wir begleiten 10 Menschen aus dem Umfeld in dieser süddeutschen Kleinstadt. Ihren Lebensgefährten, ihre Schwester, einen Polizisten, die Schneiderin, die in dem Haus wohnt, viele, viele andere Menschen. Und wir blättern uns atemlos durch diesen Roman. Wir werden beim Lesen immer schneller, fiebern dem Ende entgegen, und das alles mit einer ganz eleganten Sprache. Es ist fast wie ein symphonisches Werk, und am Ende löst sich das in einer kompositorischen Sensation auf, die dem Leser wirklich beim Lesen den Boden unter den Füßen wegreißt.
Mike Altwicker von der Buchhandlung Hansen und Krüger in Wiel, vielen Dank für diese Empfehlungen.
Sehr gerne.